Und etwas ganz, ganz Wichtiges, auch an die Eltern, dass man der Lehrperson vertraut.
Ja.
Ich weiss, das ist überhaupt nicht einfach. Und Kinder verbringen so viel Zeit in der Schule, aber wir sind sehr wichtig für Kinder. Wir sind eine wichtige Bezugsperson. Und auch wenn man nicht mit allem einverstanden ist, was voll okay ist, dass man das nicht mit oder vor den Kindern austreibt, weil das führt zu einem Loyalitätskonflikt.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast.
Beziehung zwischen Eltern und Lehrpersonen, teils kompliziert. Manchmal sogar richtig angespannt. Die Anforderungen an beide Parteien sind gross und werden immer grösser. In dieser Podcast-Folge rede ich mit Damian Haas. Er ist Redaktor bei SRF Kids und SRF School, ist jahrelang selber Lehrer und ist Host vom Podcast Bildungsreis. Wir haben zusammen drei Themen definiert, die das Verhältnis zwischen Eltern und Schule besonders herausfordert. Hausaufgaben, Noten und Mobbing. Schön, lass ich zu. Ja, Damian, mega schön bist du da. Hast du dir Zeit genommen, um hier hinzukommen? Du bist aktuell ja recht viel eigentlich unterwegs mit deinem Podcast «Bildungsreis» bei Live-Auftritt, gell?
Genau.
Wie läuft es bei dir gerade so?
Hey, ja, tatsächlich ist vieles los. Sehr erfreulich. Eben einerseits natürlich für den normalen Podcast, aber jetzt eben das Jahr noch mit 4 Live-Podcasts. Und das ist schon sehr spannend, wenn man dann vor Publikum ist und natürlich auch der Vorbereitung. Ja, gibt es einiges zu tun. Aber sehr spannend und mega schön, dass man dann eben auch so persönlich in Austausch kommt.
Ja, genau. Okay. Hey, ich habe natürlich recherchiert über dich im Vorfeld von dem Gespräch und ich habe recht einen spannenden Werdegang vorgefunden. Du hast eine Kochlehre gemacht und bist dann an PH. Und jetzt bist du Journalist bei SRF und Podcast-Host.
Genau.
Kannst du mal kurz sagen, wie du den Bogen geschlagen hast?
Ja, tatsächlich ist es ein vielfältiger Lebenslauf. Ich bin nicht so ein guter Schüler gewesen und ich bin nicht so gerne in die Schule. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Ich bin viel umgezogen. Das hat es nicht ganz einfach gemacht. Und ja, ich bin dann im Aargau in Zeck mit eher schlechteren Noten und habe dann verschiedene Sachen geschnuppert. Und ja, dann ist der Koch geworden. Ich habe dann die Lehre gemacht, aber schnell gespürt, dass das schon nicht der Beruf ist, den ich wahrscheinlich möchte für längere Zeit machen. Und ich bin dann gerade kurz nach der Lehre schon ins Militär. Ich musste dann auch weitermachen. Und ich habe dort dafür gekämpft, dass ich nicht in die Küche muss und bin dann Sani geworden. Und das hat mir neue Türen aufgemacht, dass ich dann durch das Rote Kreuz den Pflegehelferausweis bekommen habe. Und so bin ich dann in die Pflege gekommen.
Oh,
so bin ich
auch
4-5 Jahre in der Pflege gewesen, mit Parkinson-Patienten und so weiter. Ja, und nachher, ich war auch viel auf Reisen und habe gemerkt, mal das Unterrichten, mit Kindern zusammenarbeiten, das würde mir mega gefallen. Und habe dann den Vorkurs noch gemacht und dann 3 Jahre studiert. Ja,
okay.
Und so bin ich Lehrer geworden.
Okay, und dann hast du, glaube ich, 8 Jahre unterrichtet, hast du gesagt.
Genau.
Und jetzt bist du aber nicht mehr Lehrer, oder? Warum?
Nein, ja, aktuell nicht. Genau, ich kann gar nicht mehr nebenbei noch Lehrer sein. Also es ist einfach wirklich viel.
Okay.
Ich vermisse es aber manchmal schon. Aber das Schöne ist, jetzt kann ich wie auf einer anderen Ebene etwas für die Bildung machen. Und das ist mega schön. Einerseits beim SRF, wo wir ja Inhalte für Kinder und Lehrpersonen machen, aber jetzt auch mit dem Podcast und all dem. Ja.
Also sind es nicht einfach die anstrengenden Eltern, die dich vom Beruf weggetrieben haben?
Nein, gar nicht. Ich weiss, das gehört mir viel, aber das ist jetzt bei mir definitiv nicht der Fall gewesen.
Okay. Du hast mir im Vorfeld ja gesagt, dass dir mega die Beziehung von Eltern und Lehrpersonen und einfach und der Schule am Herzen liegt und dass das auch deine Motivation ist, den Podcast zu machen. Was ist denn aktuell gerade die grösste Schwierigkeit in dieser Beziehung? Kann man das irgendwie ein bisschen auf den Punkt bringen?
Das ist schwierig. Ich nehme medial sehr viel wahr, wo man immer wieder liest, oder die Eltern, die mit dem Anwalt ruhen und so weiter. Ich glaube, das sind gar nicht so viele Fälle. Es wirkt dann immer viel grösser oder, wie soll ich sagen, dass es dann viel mehr vorkommt, als es dann wirklich ist. Aber ich nehme schon wahr, auch im Austausch mit Lehrpersonen, dass der Druck auf die Lehrpersonen sicher zugenommen hat. Und ich glaube, das muss man schon ernst nehmen. Und mein Wunsch wäre, dass man mehr Brücken baut und eben mehr Verständnis füreinander aufbaut. Und das finde ich eben von beiden Seiten, also auch von Lehrpersonenseite, richtige Eltern, weil auch die Eltern stehen unter Druck, was Erziehung angeht und so weiter. Und ein paar Themen werden wir ja wahrscheinlich noch anschauen, wo eben auch der Austausch extrem wichtig ist und Transparenz, dass man miteinander redet, das ist finde ich sehr wichtig.
Ja, genau. Wir haben ja eben im Vorfeld darüber geredet, dass wir 3 Punkte definieren können, welche Themen am meisten da Brennpunkte sind in dieser Beziehung. Und wir haben uns dann entschieden für Hausaufgaben, für Noten und noch für das Thema Mobbing am Schluss. Vielleicht fangen wir gerade an in einer Situation, die sicher viele Eltern kennen, und zwar am Abend am Küchentisch, wenn das Kind vielleicht recht müde ist, dann muss Hausi machen. Ein bisschen kritisch gefragt, warum muss das Kind, wenn es den ganzen Tag in der Schule war und müde ist, warum muss es die Hausi noch machen?
Sehr gute Frage. Und das ist auch eine Frage, die sich, glaube ich, viele Lehrpersonen stellen oder die Schule ganz grundsätzlich fragt. Es gibt auch dort viele Artikel über Sinn und Unsinn von Hausaufgaben. Und das ist auch wichtig, dass man sich das überlegt, weil ich glaube, eines der wichtigsten Ziele sollte sein, auch aus Lehrpersonensicht, was ist das Ziel von der Hausaufgabe?
Genau, das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, oder?
Genau. Ja. Und wir reden sehr viel über die Menge, habe ich so das Gefühl, im Umgang. Oder eben was dann eben auch schwierig ist. Ich glaube, aber die Frage müsste auch sein, die Qualität der Hausaufgaben. Und das habe ich selber erlebt. Ich habe, glaube ich, ein bisschen wenig darüber gelernt, wie man jetzt gute Hausaufgaben verteilt, was das bedeutet. Oder auch im Austausch in einem Schulhaus. Viele Eltern tun ja auch vergleichen, was automatisch passiert. Vielleicht hat man noch ein anderes Kind, das in eine höhere oder eine tiefere Klasse geht. Man hat Parallelklasse und sieht dann, aha, dort haben die Kinder mehr Hausaufgaben oder weniger Hausaufgaben. Und das kann verunsichern. Weil man möchte ja, dass das Kind vorwärts kommt, dass es gerne in die Schule geht und so weiter. Und wegen dem ist der Austausch sehr wichtig. Und warum es Hausaufgaben braucht, ja, das ist eben vielleicht der Knackpunkt. Ich glaube, es ist sehr ein emotionales Thema. Wir haben selber alle Hausaufgaben gehabt. Ja. Das ist ein bisschen wie mit den Noten. Jetzt die einfach abzuschaffen, kann auch Angst schüren, dass man vielleicht nicht mehr den Einblick in die Schule bekommt als Eltern. Also, man hört dann auch immer vom Fenster in die Schule, wie sie dann eben sehen, wie schafft mein Kind, was für Aufgaben löst es gerade, wo sind sie dran, auch thematisch und so weiter. Aber das ist vielleicht nur vermeintlich so, weil es ist einfach viel mehr als das, was dann heimkommt.
Ja, okay. Eben genau, also da wäre eigentlich auch meine Frage gewesen, ist es denn wirklich, sieht man denn wirklich drin, oder? Also ich habe selber eine Tochter, die jetzt Hausi macht und ich sehe eigentlich meistens Mathe-Hausaufgaben, oder? Und,
klassisch.
Und den Rest sehe ich gar nicht so wirklich, oder? Und sie hat ja noch viel mehr Fächer, oder? Und auch viel mehr Fächer, wo sie am Schluss dann benotet wird, oder?
Absolut. Und dort wäre es auch wünschenswert, dass Hausaufgaben auch abwechslungsreich sind. Und also das merkt man ja dann eben auch als Eltern. Kinder sind unterschiedlich motiviert, je nach Hausaufgabe. Wenn man natürlich gerne Mathe macht und das auch relativ gut kann, dann fällt es den Kindern ja ringer. Dann ist ja wahrscheinlich auch der Kampf ein kleinerer. Wenn es aber ein Fach ist, wo man Mühe hat oder nicht gerne macht, dann ist der Kampf definitiv grösser. Bei dem ist es wichtig, dass Hausaufgaben zwar regelmäßig sind, wenn man noch Hausaufgaben hat, aber abwechslungsreich, dass im besten Fall jedes Kind mal etwas machen kann, was es gerne macht. Und auch, was ich auch gelernt habe, ist, dass es differenziert ist. Also das ist auch ganz wichtig, weil das kann eben zu dem Frust oder zu dem Ärger oder ja, zu dem Kampf auch führen, dass wenn ein Kind unterfordert oder überfordert ist. Also dann muss man auch fest rausgespüren, was braucht denn das Kind im Moment.
Ja, genau. Also was bei mir jetzt positiv auffällt, bei uns zuhause, ist, eben meine Tochter macht ab und zu Mathe-Hausi, oder? Aber manchmal ist es auch so, das heisst, wir haben morgen Waldtag und ich muss selber die Sachen bereit machen für den Waldtag. Oder so, oder? Und ich finde das da irgendwie recht gut, weil ich merke, okay, das sind auch andere Sachen gefragt, oder? Und es geht nicht nur um schulische Leistung, sondern es geht auch um andere Sachen, die man auch über Hausaufgaben kann fördern, oder?
Absolut. Okay. Du redest ja da jetzt von überfachlichen Kompetenzen, also vor allem eben Verantwortung über eine Selbstständigkeit. Und ich weiss, aus Studien zeigt sich auch gerade im Zyklus 1, also Kindergarten, 1., 2. Klasse, dass der Lerneffekt, also wenn wir jetzt, wie du vorher gesagt hast, Mathe-Hausaufgaben nicht so gross sind. Also der Effekt ist nicht so gross. Aber eben, wenn es dann Hausaufgaben sind, die da reinspielen, dass sie eben das Turnsäckchen mal alleine packen müssen oder schon nur eine Information heimbringen, das kann sehr wohl eine gute Hausaufgabe sein und dann eben auch überfachliche Kompetenzen fördern.
Genau. Eben Hausaufgaben, du hast es auch schon angetönt, ist ein mega Reizthema. Die einen finden es komplett abschaffen, die anderen finden ja unbedingt beibehalten. Hast du eine klare Meinung zu dem?
Hey, seit ich den Podcast mache, habe ich das Gefühl, meine Meinungen werden immer mehr, kommen mehr in die Mitte, weil ich ja verschiedene Meinungen höre.
Ja.
Ich finde das auch sehr spannend und ich bin auch sehr dankbar für das, weil eben manchmal hat man ja, man lebt in einer Bubble einerseits oder man hat eigene Erfahrungen, die da ja auch fest reinspielen. Ich habe jetzt nicht so gerne Hausaufgaben gemacht, also vielleicht würde ich jetzt das nicht mega unterstützen. Aber was ich mitnehme, ist schon, dass man sich einfach muss, eben, wie schon gesagt, überlegen, was man für Hausaufgaben gibt. Und das wäre auch etwas, wenn ich jetzt wieder zurück in die Schule ging, würde ich definitiv bewusster Hausaufgaben geben und auch mal darauf verzichten, wenn es eben einfach nichts Sinnvolles gibt. Ja. Und das darf ja auch mal sein. Ja. Und sicher auch eben transparent den Eltern gegenüber sein. Warum mache ich das? Weil das hilft ihnen auch, dann zu verstehen. Ja, und eben auch, oder auch einen anderen Einblick zu ermöglichen, dass man mal Lernspuren heimgibt, wo jetzt vielleicht gar nicht Hausaufgaben sind oder nur auf Leistungen sich beziehen, sondern auch auf den Prozess und so weiter.
Und gibt es denn auch Forschung zu dem Thema? Also weißt du, was sagt die Wissenschaft? Ist das sinnvoll oder nicht, Husi? Gibt es da Studien dazu, die du kennst?
Ich habe ja eine Podcast-Folge selber darüber gemacht mit Sandra Moroni und sie forscht in diesem Gebiet. Okay. Und sie hat mir auch gesagt, es ist tatsächlich noch sehr junge Forschung, wenn es um Hausaufgaben geht. Also man hat noch nicht so lange angefangen, sie systematisch zu untersuchen. Und vor allem hat man untersucht, also die Menge von Hausaufgaben auch dort und weniger Qualität. Und erst jetzt ist man dran, schauen, was sind gute Hausaufgaben. Und eben, es zeigt sich auch dort ein grosses Spannungsfeld. Sie gibt auch Weiterbildung und sie hat auch gesagt, wenn sie mit Teams schafft, also Schulteams, dann tun sie sich aufstellen, wer ist für oder gegen Hausaufgaben. Und dann zeigt sich eben die ganze Bandbreite. Und auch, als ich Kinder befragt habe zu diesem Thema, die einen lieben sie, brauchen sie und die anderen hassen sie.
Also eben, wie du vorhin gesagt hast, wenn du jetzt wieder als Lehrer arbeiten würdest, dass du schauen, was macht denn Sinn, oder? Das macht man ja wahrscheinlich auch im Sinn von, was ist denn das für eine Klasse, die ich da vor mir habe, oder? Wie ist die zusammengestellt? Ja, was braucht die Klasse genau? Und dann auf das eingehen.
Genau, und das ist ja wirklich sehr unterschiedlich. Ich habe verschiedenste Klassenzüge und würde auch sagen, dass nicht alle das Gleiche gebraucht haben. Und dann ist ja noch jedes Kind eben anders und auf das muss man eingehen. Aber, und das ist sicher auch wieder die Schwierigkeit, wir reden ja heute viel von Differenzieren, also dass man jetzt jedem Kind das Passende geben würde. Und in der Realität, wenn man 25 Kinder hat, dann wird es auch wieder sehr schwierig, wie man dem möchte gerecht werden möchte. Aber vielleicht hilft es ja schon nur, wenn man mal auswählen darf, die Hausaufgaben, weil sie hat das auch gesagt, Sandra Moroni, wir Menschen gerne wählen und dann sind wir auch motivierter. Oder 3 Niveaus, wo dann eben auch passt. Weil eben, ich glaube, das führt oft zu Frust und eben dann den Ärger daheim am Küchentisch, wenn eben Unterforderung oder Überforderung. Ich glaube, das sind die Hauptpunkte. Oder natürlich auch, gibt heutzutage natürlich viele Alternativen wie Gamen und so weiter. Das muss man natürlich auch diskutieren.
Ja, genau. Ja. Jetzt ist es, glaube ich, so, oder? Also in der Schweiz sind Hausaufgaben kantonal geregnet, oder?
Genau.
Also, und dann ist es aber eben gleich so, dass die Lehrperson selber gleich viel entscheiden kann. Kannst du irgendwie da dazu noch ein bisschen aufklären?
Ja, heikles Thema. Okay. Nein, im Sinne von Bildung oder die Schule ist ja föderalistisch aufgestellt. Das heisst tatsächlich, jeder Kanton hat andere Regeln. Wir haben den Lehrplan 21, der tut sicher vieles regeln oder gibt Rahmenbedingungen vor. Und dennoch gibt es Unterschiede. Und natürlich, neben den kantonalen Unterschieden ist es natürlich auch noch so, je nach Schulhauskultur. Man tut auch als Schulhaus entscheiden, wie macht man das. Also im besten Fall. Ich würde das sehr wünschenswert finden.
Ja.
Das machen sicher auch nicht alle. Und dann kommt es noch auf meine Haltung drauf an, was mache ich jetzt mit dem? Wenn ich natürlich gegen Hausaufgaben bin, würde ich es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt fördern. Ja. Und wenn ich pro Hausaufgaben bin, dann ist mir das mega wichtig und gebe auch genug. Aber dort finde ich es wichtig, dass man sich als Lehrperson reflektiert und eben sich überlegt, wann ist es jetzt sinnvoll und wann nicht.
Ich kann mich einfach selber an mega erinnern zurück, oder, wo ich in der Oberstufe war und ich hatte dort mega Kämpfe mit Mathe jeweils. Und es hat so häufig Situationen gegeben, dass ich am Abend an diesen Hause gehockt bin und meine Eltern mir einfach auch nicht können helfen konnten. Es war wirklich auf einem Niveau, gewesen, wo es irgendwie auch nicht mehr gegangen ist. Und sind wirklich auch teils Tränen geflossen. Und ich nehme an, also das ist wahrscheinlich auch ein Alltag, oder, wo viele Eltern kennen, so Situationen mit den Kindern zuhause. Und also dann läuft etwas falsch, oder?
Ja. Definitiv. Ja. Und da gibt es verschiedene Aspekte, die man da muss berücksichtigen. Oder einerseits das, was du angesprochen hast, dass vielleicht nicht alle Eltern die Zeit haben oder die Ressourcen haben oder die Möglichkeiten haben, das muss man sicher berücksichtigen. Und das ist auch ein Argument von denen, die gegen die Hausaufgaben sind. Es geht da vor allem um Chancengleichheit.
Genau.
Im weitesten Sinne auch um Bildungsgerechtigkeit oder dass nicht alle Kinder die Unterstützung bekommen, wenn vor allem wenn die Hausaufgaben daheim gemacht werden.
Genau.
Es gibt ja mittlerweile in Tagesschulen und so, dort, wo es auch betreut wird in der Schule. Aber wenn es daheim gemacht wird, sind da die Unterschiede gross. Und eben das, was du angesprochen hast, wenn es dann zum Kampf kommt und dann etwas muss falsch laufen, dann geht es vor allem darum, rauszuspüren, warum geht es denn nicht? Ja. Und ich glaube, dort können die Eltern einen entscheidenden Beitrag leisten, um herauszufinden und das auch rückmelden, ehrlich, der Lehrperson. Es gibt viele Eltern, die glaube ich, das Gefühl haben, die Hausaufgaben müssen perfekt in die Schule.
Ja.
Aber das vermittelt mir als Lehrer ein falsches Bild. Ich muss ja wissen...
Wo steht das Kind, oder?
Ja, und wo ringt es? Und wenn es Hausaufgaben sind, die eben schwierig sind oder eben auch zu einfach sind, dass ich das auch kann, im besten Fall anpassen. Also lieber das dann auch ehrlich rückmelden. Sicher nicht jeden Tag, das ist dann auch ein bisschen schwierig, aber wenn man eben sieht, es häuft sich oder es ist tendenziell immer schwierig, dann muss man das in der Schule auffangen und auch schauen, was kann man da dem Kind auch Unterstützung bieten.
Ja, genau. Also ich finde auch, du hast vorhin das Modell Tagesschule erwähnt, oder? Also unsere Kinder sind an einer Tagesschule und darum, eben, ich komme eigentlich gar nicht so viel mit über von diesen Hausaufgaben, oder? Nur wenn ich mal nachfrage oder so, sondern unsere Kinder machen das eigentlich recht betreut, oder, nach der Schule, und ich als Mutter finde das mega gut, oder? Weil sie kommt eigentlich heim und es ist gar kein Thema mehr im Grundsatz bei uns, oder? Und gleichzeitig aber eben, denke ich, dann fehlt mir das Fenster ja, oder?
Genau.
Also was würdest du denn empfehlen, um den aktiver nachfragen, dass ich gleich einen Einblick bekomme? Also eben, weil die Tagesschule, die wird jetzt ja ausgebaut, oder? Das wird jetzt immer mehr so sein, was sehr, sehr, sehr gut ist, oder? Und eben gleichzeitig tut es die Regeln ein bisschen neu ordnen, oder? Und es braucht neue Strukturen, wie dass man da in Kontakt ist und mitbekommt, wie das Kind das managt, oder?
Genau. Und das, was du ansprichst, ist sehr wichtig, weil die Eltern möchten ja wissen, wie es im Kind geht.
Yeah.
Jetzt nicht nur psychisch, sondern eben auch, wie es läuft in der Schule, in den einzelnen Fächern und so weiter. Und dort ist es sicher wichtig, dass die Schulen das auch auffangen und eben auch sehen, dass der Einblick, auch wenn er vielleicht nur vermeintlich klein ist, aber dass er stattfindet. Yeah. Und eben, dass man dort, es gibt verschiedene Modelle. Es gibt so Klassen, die so Schatzkisten haben, das hat Sandra Maroni eben auch erzählt, wo man heimgeht. Und da geht es nicht darum, dass man jetzt gerade eine Aufgabe löst miteinander oder eben über eine Leistung im Sinne von einer Note oder von einem Test bespricht, sondern was wir im Moment dran sind. Vielleicht ein Erfolgserlebnis und so über die Schule ins Gespräch. Und ich weiss auch von vielen Eltern, dass nicht alle Kinder gerne von der Schule daheim erzählen oder automatisch. Das habe ich viel auch rückgemeldet bekommen, da sind Kinder auch sehr unterschiedlich.
Ja.
Und das muss man wahrscheinlich auch gezielter, also vielleicht wenn sie gerade reinkommt und einfach nur mal fragt, wie ist es gelaufen, sondern dass man vielleicht bewusster als Herr sitzt und ein bisschen, wie soll ich sagen, differenzierter nachfragt oder an einem Thema aufhängt, das kann vielleicht schon helfen.
Ja, genau, um dann in Dialog kommen, oder?
Und definitiv in der Schule auch nachfragen. Ich glaube, das darf sein und das muss auch Platz haben, dass wir auch mal Gott einen Besuch machen. Es gibt ja immer die offiziellen Besuchstage.
Ja, genau, ja.
Ich habe meinen Eltern mal immer gesagt, kommen eigentlich nicht dann, weil dann kommen ja alle.
Ja.
Und es ist nicht mehr ganz so eine realistische Situation, weil Kinder wissen ja dann jetzt die Eltern da.
Ja, logisch, und auch die Eltern wissen, die Lehrpersonen wissen es ja auch, oder?
Genau.
Ja, genau.
Und ich habe es eigentlich sehr schön gefunden, es hat auch Eltern gegeben, die das gemacht haben, die dann sich mal kurz angemeldet haben, hey, ich würde gerne morgen kommen, ist es okay?
Ja, das, ist, das darf man, he?
Also, ich bin da sehr offen gewesen.
Einfach mal fragen, natürlich. Ja,
ich würde jetzt nicht einfach reinplatzen, das ist sicher ungünstig und auch nicht so fair, vor allem, wenn jetzt gerade eine Prüfung ist oder im Sportunterricht, es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube, wenn man vorher anfragt, dann darf das Platz haben. Und dann ist es auch eine andere Situation, weil wenn man dann alleine dort ist, dann ist es für eine viel realistische Situation, oder dass man dann auch mal neben das Kind sitzen darf. Aber auch da sind Lehrpersonen natürlich unterschiedlich.
Mir ist vorhin noch etwas in den Sinn gekommen, wo wir über die Hausaufgabensituation geschwätzt haben. Oder? Es ist ja eben sehr unterschiedlich, auch, wie denn die Kinder die Hausaufgaben machen. Oder? Also, du als Lehrperson bekommst ja am nächsten Tag einfach das Blatt über oder siehst, ob die Aufgabe erledigt worden ist. Aber du weißt ja nicht, wie es zustande gekommen ist. Oder? Hat das Kind das Ganze allein gemacht? Hat da noch eine Mami geholfen? Heutzutage weiss man ja auch, gerade bei älteren Kindern hilft vielleicht auch künstliche Intelligenz. Oder? Also die Blackbox, die musst du als Lehrperson wieso in Kauf nehmen, das ist eingeplant, dass man das nicht weiss, wie...
Ja, das gehört tatsächlich schon ein bisschen dazu. Und ich glaube, da kommt es eben auf die Qualität der Hausaufgaben drauf an. Wenn es natürlich einfach ein Lösen von Matheaufgaben ist, dann ist es für mich als Lehrer mega schwierig herauszufinden, haben jetzt das die Eltern gemacht, hat das Kind selber gemacht, ist es mit KI gelöst worden. Also das ist tatsächlich sehr schwierig. Wegen dem würde es sich lohnen, auch Aufgaben zu geben, die nicht unbedingt möglich sind durch andere. Also, sehr schön sind auch vorbereitende Aufgaben, wo sich ein Kind, wir reden hier im Pädagogischbereich von Präkonzept, dass man eigentlich vor einem Thema schon die Kinder abholt, was würde dich denn interessieren oder was weißt du schon und das mitnimmt. Und dann spürst du ja auch, hat sich das Kind wirklich die Gedanken gemacht. Oder auch sehr gute Aufgaben sind, wenn man es anderen Kind dann muss erklären, also wenn man etwas gelernt hat.
Ja.
Weil wir wissen, dass das dann auch besser bleibt. Und es hilft dann gleichzeitig auch zu sehen, hat das Kind das denn wirklich verstanden? Ja. Also ich glaube, da muss man auch einfach die Art der Hausaufgaben anpassen.
Ja, also eben, wenn wir gerade jetzt über künstliche Intelligenz schwätzen, das ist ja wie, wir haben gerade jetzt vor ein paar Wochen auch eine Podcast-Folge gehabt zu dem Thema bei uns, wo dann der Expertenperson wie die Haltung hat, also oder die Frage war, ist es okay, wenn ein Kind künstliche Intelligenz nutzt für die Hausi, oder? Und die Haltung war dann, es ist okay, wenn es durch künstliche Intelligenz verstehen lernt, also ja, versteht wie, aber wenn es einfach nur die Lösung angepoppt bekommt, durch KI dann nicht. Oder? Ja. Also wirst du das auch so unterschreiben?
Ja, ich glaube, das passt sehr gut. Und wir reden ja viel über Verbot und alle möglichen Sachen, jetzt nicht nur bei KI, sondern natürlich auch bei Social Media und Handy und so weiter. Das ist ein grosses Thema. Ich würde aber auch sagen, dass man es als Chance sehen muss. Und sehr wichtig ist Begleitung, oder? Dass man ihnen erklärt, bis wo ist es möglich, wo ist es sinnvoll. Natürlich ist es nicht wünschenswert, wenn sie einen ganzen Vortrag von KI schreiben. Und das spürt man ja wahrscheinlich auch im Endeffekt, weil eben dann das Verständnis fehlt. Ich finde es aber auch wirklich schwierig, jetzt zu sagen, was jetzt gut oder schlecht ist oder der wünschenswerte Weg. Ich glaube, da sind wir alle noch immer am herausfinden. Auch die Schulen sind fest gefordert, was das anbelangt. Wie viel Einsatz ist okay und wo hört es vielleicht auch auf? Ich glaube, da sind wir immer noch auf dem Weg.
Ja. Was ich eine mega spannende Frage finde, ist eigentlich wie in dem ganzen Thema, oder? Wie kann man denn Wissen überhaupt testen? Also wie tut man Wissen gut testen, oder? Und da kommen wir mal ein bisschen zum zweiten Thema, zum Thema Noten, oder? Wie macht man das heutzutage? Oder? Also ich merke immer am Gespräch mit anderen, und ich merke es auch selber bei mir, wenn ein Kind muss auswendig lernen muss, dann nervt das viele Eltern. Oder? Und ich habe auch selber Erinnerungen von mir mit meinen Wokikärtchen beim Französischen. Oder? Und irgendwie, jetzt auch gerade eben mit dem Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und sowieso in dem Sinn, dass man denkt, man muss ja einfach selber können denken lernen, hat man immer das Gefühl, etwas auswendig lernen ist jetzt also sinnlos. Und gleich passiert es noch mega viel an den Schulen, oder?
Ja, definitiv. Das ist auch etwas, was mich sehr fest beschäftigt hat in den Jahren, wo ich Schule hatte. Ja. Ich habe mich manchmal ertappt, wo ich so das Gefühl hatte, gerade NMG ist ein gutes Beispiel, oder dann hat man ein Thema, sehr ein grosses Thema meistens ja auch, und über Wochen tut man dann eigentlich wie das Wissen eintrichtern. Man macht extrem viel und natürlich eben, man ist bemüht als Lehrperson, dass es handlungsorientiert ist, dass sie Erfahrungen machen, dass sie jetzt nicht nur theoretisches Wissen erlangen, sondern eben auch erfahren und so weiter. Und dann am Schluss gibt es eine Prüfung, wo sie das, was sie in den paar Wochen gelernt haben, dann müssen abliefern. An dem Tag, egal in welchem Gemütszustand. Dort habe ich auch fest damit geringt, weil ich auch das Gefühl hatte, sie haben jetzt auf diese Prüfung gelernt, und wenn ich nur 2-3 Wochen später oder 2-3 Monate später die Prüfung nochmal machen würde, sie wüssten die Hälfte nicht mehr. Und das muss einem schon zu denken geben, warum müssen sie denn das alles lernen, auswendig lernen, aber auch wie du gesagt hast. Ich finde auch, das ist ein grosses und ein schwieriges Thema, aber dort müssen wir sicher dranbleiben und herausfinden, was sind bessere Möglichkeiten. Ja. Aber auch dort sind wir manchmal ein bisschen gefangen in alten Mustern, und auch das fällt auch Eltern schwer, also auch Lehrpersonen, wie bei den Hausaufgaben auch die vielleicht loszulassen oder nicht mehr so eng zu sehen. Geht es auch um Noten, auch dort geht es um einen Vergleich, einschätzen, wo steht mein Kind. Das ist gar nicht so einfach.
Und eben, das ist wahrscheinlich genau auch so eine Spannung, die entsteht zwischen den Eltern und Lehrpersonen, weil du als Mutter oder als Vater hast dann halt auch Erwartungen an die Schule, oder, was das auch anbelangt. Oder?
Definitiv. Und ich glaube, da gibt es auch viele Missverständnisse. Ich habe versucht, auch an den Eltern oder auch schon in Podcasts versuchen zu erklären, wie so eine Prüfung zustande kommt, weil das ist noch wichtig. Die ist nicht in Stein gemeißelt. Also vielleicht das kleines Beispiel, wenn ich jetzt das NMG-Thema gemacht habe, dann habe ich mir im Vorfeld überlegt, was nehmen die Kinder in dieser Zeit durch, was sollen sie lernen, was sind also die Lernziele und die Kompetenzen, die sie sollen erlangen. Und aufgrund von dem habe ich dann meinen Unterricht geplant und habe dann eigentlich schon gewusst, was ist das Ziel, also was wird in der Prüfung kommen. Ja. Aber wie ich die Prüfung gestalte, ist eigentlich alles in meinen Händen. Ja. Sprich, ich habe entschieden, was für Aufgaben die Prüfung kommen. Ich habe auch entschieden, in welchem Umfang denn die einzelnen Aufgaben sind. Ich habe entschieden, wie viele Punkte die Aufgaben geben. Und dann haben die Kinder die gelöst. Und nachher bewerte ich die ja. Bewerten. Und in der Mathe ist das vielleicht noch einfach. Da gibt es vor allem richtig oder falsch. Ja. Aber bei NMG Deutsch, je nach auch einem Aufsatz oder so, da wird es ganz schnell sehr schwierig. Ist jetzt das, wenn es eine schriftliche Antwort ist, reicht das? Oder ist es jetzt zu kurz oder so? Und dann, dann gebe ich die Punkte und dann kann ich die wiederum im Lehreroffice wie das das Programm heisst so, wo man dann das alles einträgt, wo das auch festhält, wo dann auch das Zeugnis daraus entsteht. Und auch dort kann ich nochmal gewichten. Ist das eine volle Note? Ist das eine halbe Note? Also was ich damit möchte sagen ist, das ist alles sehr subjektiv. Und es gibt nicht eine Prüfung, die für alle gilt. Und deshalb sind Noten, und das weiss man auch aus Studien, je nach Lehrperson sehr unterschiedlich. Das heisst, dein Kind könnte jetzt bei mir eine Prüfung machen oder bei der aktuellen Lehrperson und hat vielleicht einen Notenunterschied.
Ja, ja.
Und das ist natürlich schon extrem. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Eltern vielleicht die Noten auch nicht zu hoch gewichtet. Aber das ist wiederum schwierig, weil es fast ein bisschen das Einzigste ist, was man in der Hand hat.
Ja,
oder?
Natürlich. Also eben, wenn man das so hört, dann denkt man ja, also meine Güte, das ist ja einfach irgendwie ein bisschen Zauber, oder? Oder ein bisschen Glückssache, oder ja. Und gleichzeitig, ja, also vielleicht ändert sich das noch, aber unsere Generation, habe ich das Gefühl, ja, weiss halt gleich auch, dass die Noten halt wichtig sind, oder hat das zumindest so mitbekommen, oder so. Ja,
ja,
ein Abschluss zählt etwas, eine Note ist wichtig und so. Und wir wissen auch, dass eben, ja, auch mit Hinblick aufs Gymi, gerade in Zürich, wo auch ein mega Thema ist, dass man wie weiss, das ist irgendwie etwas Wichtiges, oder? Und dann kommt einem das wieder irgendwie so ein bisschen, ja, schwierig vor, denn das zu akzeptieren als Mutter, oder? Gerade wenn dann dieses Kind vielleicht eben eine schlechte Note hat, oder? Wenn es eine gute Note hat, ist es natürlich irgendwie nicht so ein Thema, oder?
Eines wollte ich ja schon lange mal machen. Meinem Sohn den Eiffelturm zeigen. Wir haben uns vor Paris zu viert und mit Kleinkind zwar bisher immer etwas gescheut, aber nach unserem Wochenendtrip kann ich sagen, es geht wunderbar, auch mit Kleinkind. Und das vor allem auch dank der schnellen und unkomplizierten Anfahrt mit dem TGV Lyria. Das Herausforderndste an der Reise war eigentlich das frühe Aufstehen. Da es ab Zürich und Basel täglich aber je 6 Verbindungen nach Paris gibt, geht das eigentlich auch später. Bei uns aber ging es schon kurz vor 7 Uhr morgens los.
Oh, guck her!
Ist das echt der TGV?
Ja, das war der TGV Lyria mit Destination Paris. Beim Einstieg in den Familienbereich haben die kleinen Spiele auf dem Tisch direkt die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Später wurden auch noch Spiele zum Mitnehmen verteilt. Ein kleines Faltmodell des TGV aus Karton und weitere Überraschungen im Barwagen ließen die Zeit recht schnell vergehen. Aber das eigentlich Überraschende war die Kindertoilette.
Und was gefällt dir im Zug bis jetzt am besten?
Dass eine Kindertoilette hat.
Ja, richtig. Der Kinderaufsatz auf dem WC war einfach ein überraschendes, gut mitgedachtes Detail und meine Kinder wussten das wirklich zu schätzen. Auch der Wickel- und Stillbereich sind gerade in der Nähe, falls man mit den ganz Kleinen unterwegs ist. Ein Detail, das ich wiederum toll fand, das Essen im Barwagen wird in kleinen Glasbehältern serviert. Cuisine à la Française einfach. Und das feine Risotto hat aus so einem hochwertigen Glas auch einfach doppelt so gut geschmeckt. Die Desserts übrigens auch.
Wie
schmeckt's?
Gut.
Meine 3 Top-Tipps für Paris mit Kindern und wie ihr eure Reise sogar als Schnäppchen bekommen könnt, erfahrt ihr in Teil 2 unserer Podcast-Ad. Jetzt geht's erstmal weiter mit unserem Podcast.
Ja, das Thema Note ist wirklich gross und das habe ich auch gemerkt, als ich unterrichtet habe. Das beschäftigt sie fest und vor allem nicht nur die Eltern. Und auch, das hat auch mich beschäftigt. Ich gebe auch niemandem oder ich habe niemandem gerne eine schlechte Note gegeben. Ich bin ja auch der Meinung, dass man als Lehrperson auch die Stärken sehen der Kinder. Ich bin fest dafür, dass wir noch mehr stärkenorientiert arbeiten und versuchen auch Stärken zu stärken. Und gleich natürlich müssen wir auch an dem arbeiten, was man vielleicht nicht so gerne macht und nicht so gut kann. Aber das ist schon auch viel Druck, der entsteht. Und die Kinder lernen enorm früh, wie wichtig eben, oder vermeintlich wichtig die Noten sind. Sie können sich auch anfangen zu vergleichen. Und das ist zum Teil wirklich auch brutal. Das habe ich ja dann in der Klasse gespürt, wenn ich auch Tests dann verteilt habe, wo dann gerade, was hast du für eine Note, was hast du für eine Note,
ja.
Und selbst noch mit einem 5,5 enttäuscht ist, weil jetzt der Nachbar eine 6 hatte, aber dann nebenan ein 3,5, wo dann ja nochmal also an einem ganz anderen Punkt steht.
Ja, ja, genau.
Und das ist
ja
auch nicht sehr motivierend, muss man sagen.
Ja, genau. Also eben, ich denke auch, also es ist auch wie auch immer in einer Klasse die Frage, was ist denn eine gute Note? Oder? Also, eben meine Tochter hat jetzt gerade das erste Zeugnis heimgebracht und sie war sehr zufrieden mit dieser Note oder mit diesen Noten und mir auch. Und dann haben wir aber wie gemerkt, das Klassengespönchen ist mit der gleichen Note nicht zufrieden gewesen, oder? Und Also mir hat es mehr so zum Nachdenken gegeben, eben, was ist denn gut und an was orientiert man sich denn, oder? Also eigentlich müsste man sagen, als Eltern schaut man vielleicht den Klassenschnitt an, wenn einem das wichtig ist, oder? Zum Schauen, also auch eben zum herausfinden, ist denn die Lehrperson eher streng, ist sie, oder?
Das genau, spielt das alles eine Rolle, dann. Oder? Den Klassenschnitt gibt man eigentlich nicht mehr, außer das habe ich einmal zumindest gelernt, eben, dass das nicht die Vergleichbarkeit vielleicht ein bisschen minimiert wird, aber natürlich, ihr redet ja auch miteinander und das ist ja auch voll okay. Aber die kann man manchmal dann auch nicht alles sehen zum Gespräch unter Eltern, wenn man die Noten anschaut. Ich weiss auch, dass man zum Teil Tests miteinander vergleicht. Und jetzt ist es wichtig, also eben, es gibt wie Aufgaben, die natürlich klar richtig oder falsch sind. Aber dann kommt auch noch dazu, in der Mathe kann man auch noch Punkte geben zum Teil, wenn man das möchte für den Weg. Vielleicht ist ja bis in die Hälfte das richtig gewesen. Ja. Also dass man das auch noch einbezieht. Und ich finde es auch noch wichtig, manchmal, je nach Test, kommt es ja noch darauf an, wie hat das Kind schon vorher geschafft? Wie hat es mitgemacht? Also auch dort wieder auch die überfachlichen Kompetenzen sollten ja auch dort drin sein. Und woher das kommt, ob man jetzt das als gute oder schlechte Note empfindet, finde ich noch schwierig zu sagen. Ich glaube, das sind verschiedenste Einflüsse. Einerseits, glaube ich schon, von daheim. Kinder spüren schnell. Bist du als Mami enttäuscht? Ja, bist du zufrieden? Mhm. Natürlich auch, wie die anderen Kinder reagieren. Und wenn man natürlich jetzt eine gute Freundin oder einen guten Freund hat, der sehr leistungsorientiert ist und sich an guten Noten misst, dann bekomme ich das ja auch mit und finde dann vielleicht plötzlich ein 4,5 doch nicht mehr so gut. Obwohl das ja absolut erreicht ist. Also ich habe immer wieder versucht, ein Kind zu erklären, mit einem 4 habt ihr das Lernziel erreicht. Ja. Aber für viele Kinder ist, es muss es 5 drin haben, dass es wirklich gut ist.
Ja, du hast ja vorher ja Motivation angesprochen, oder? Also eben, wenn ein Kind ein 5 hat, nehme ich an, ist man motiviert und das fördert wahrscheinlich auch, oder? Wollen teilzunehmen, wollen mitzumachen. Aber macht es denn Sinn, an einem Kind im ersten Zeugnis einen 3,5 oder einen 4 zu geben? Also weißt du, das kann man wirklich in Frage stellen, oder? Weil das einfach sehr demotivierend ist für ein erstes Mal und für ein Kind in dem Alter, wo sich immer noch sehr viel tut, oder in der... Also ich finde auch immer so, gerade in denen, wenn ein Kind 7 ist, macht ein Jahr ja so viel aus, oder? Also wo es steht von der Entwicklung her, oder? Wenn sie ein bisschen älter werden, ist der Altersunterschied auch nicht mehr so, es macht nicht mehr so einen grossen Unterschied. Aber in dem kleinen Alter, ja, sind die Unterschiede, glaube ich, schon recht gross, wo sein Kind geht mit allem, oder?
Absolut, und das ist auch wahnsinnig wichtig, dass man das einbezieht, wie unterschiedliche Kinder sind oder auch wo sie stehen. Das kann wirklich, also wie du es richtig gesagt hast, auf der Unterstufe natürlich sehr sichtbar. Ich habe nur ein knappes Jahr auf der ersten, zweiten Schule gegeben, also eher kurz. Und von den Unterstufenlehrpersonen, die ich kenne, weiss ich schon, dass das erste Zeugnis eben schon eine grosse Herausforderung ist, auch für sie. Weil sie sind ja wieder dazu verpflichtet, das Zeugnis zu machen. Und für das brauchst du ja Noten oder Überprüfungen. Klar, man versucht da ganz viele verschiedene Wege zu finden. Auch da ist ja die Schule sehr bemüht, dass man auch Produkte anschaut, dass man Prozesse anschaut, dass man eben nicht nur die klassischen Tests, die wir oft im Kopf haben, wo man eben muss verschiedene Aufgaben lösen muss, es gibt Punkte und dann Noten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Yeah. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich würde wahrscheinlich auch damit ringen, in so einem jungen Alter schon bereits so Noten zu geben. Aber ich muss auch sagen, ich habe in einer Gemeinschaft, wo man zum Beispiel dann unbedingt, also es hat eine Abstimmung gegeben, dass man es Zeugnis in der zweiten Klasse einführt. Ja. Und das ist dann so bestimmt worden.
Dass das so dann halt muss man, oder?
Genau, und dort ist es wiederum der Wunsch gegangen, um einschätzen als Eltern, wo steht mein Kind. Ja. Es geht ganz fest um das. Und das hat sich wahrscheinlich auch verändert, oder mit dem Leistungsdruck heute auch, mit der Erwartung. Man möchte als Eltern ja, dass im Kind alle Türen offen stehen. Und das ist ein sehr schöner Wunsch und verständlicher Wunsch. Nur was bedeutet das denn für die Schulzeit, oder?
Aber eben, da kommt ja schon die Frage auf, also wo ist man denn vielleicht auch als Mutter oder als Vater mehr das Problem, oder? Wo der Druck erhöht, oder in dem Sinn? Also, was sind da deine Erfahrungen, der Druck von den Eltern in Bezug auf Noten hat schon zugenommen?
Ich würde auch sagen. Ja. Und ich würde auch sagen, es gibt viele Studien, gerade Margrit Stamm, bekannte Erziehungswissenschaftlerin, die ja das auch sehr gut erforscht hat, oder dass es je nach Milieu, also möchte so sagen, je nachdem, was die Eltern selber für Ausbildungen gemacht haben oder was sie auch für einen Alltag führen, auch beruflich, hat sehr viel Einfluss auf das, was sie nachher von den Kindern erwartet oder sich für sie wünschen. Sprich, wenn man als Eltern selber eine Lehre gemacht hat, dann findet man wahrscheinlich, ist es sehr erwünschenswert, wenn das eigene Kind auch eine Lehre macht. Und wenn man ihren akademischen Weg eingeschlagen hat als Eltern, dann möchte man vielleicht auch, dass das Kind an die Kante geht und nachher geht studieren. Mhm. Also dort, und das muss nicht mal böswillig sein, oder ein aktiver Druck, wo man ihnen sagt, ich möchte, dass du an die Kante gehst oder ich möchte, dass du eine Lehre machst, aber halt einfach durch das, was man erlebt, vorlebt, mit ihnen mitgibt, mhm, kann das schon sehr prägend sein. Mhm. Ja. Und Entscheidungen werden auch sehr früh gefällt. Es gibt ja auch sehr viele Diskussionen zum Thema Selektion, also die Übertritte, oder, wo man dann eingestuft wird, also von der 6. nach der 3. Oberstufe, wo natürlich schon sehr entscheidend sind. Und dort würde ich mir schon wünschen, dass man, wie ich es vorher schon gesagt habe, auf die Stärke hineinschaut und den Kindern auch Zeit gibt. Also, du hast ja vorher ein bisschen von meinem Leben erzählt, von meinem Lebenslauf. Es wäre für mich unvorstellbar gewesen, dass ich noch weiterhin in der Schule wäre. Ich habe keine Lust mehr gehabt und ich habe es nicht eingesehen, warum ich jetzt das Englisch muss können und diese Art von Mathe. Und erst als ich dann die Lehre gemacht habe, habe ich dann wirklich wie positive Erlebnisse gehabt. Ich habe plötzlich gute Noten gehabt und ich habe gemerkt, ah, ich bin gar nicht so blöd, wie ich vielleicht manchmal gedacht habe. Und aufgrund von diesen positiven Erlebnissen hat sich dann mein Berufsweg immer weiterentwickelt, bis dann, dass ich doch noch ein Studium gemacht habe. Mhm. Aber viel später, und wenn mir jemand mit 16 gesagt hat, du wirst mal Lehrer, mhm, dann hat er gesagt, das will ich niemals. Ja. Also sprich, vieles zeigt sich ja auch erst später. Und wir haben ein duales Bildungssystem, das ja wirklich sehr toll ist, wo so viele Möglichkeiten auch noch später bestehen. Und ich würde auch sagen, klar ist der kürzeste Weg vielleicht erwünschenswert, aber es ist nicht immer der beste Weg. Und ich bin so dankbar für alles, was ich vorher gemacht habe. Ich wäre nicht der gleiche Lehrer gewesen, ja, wenn ich nicht das alles vorher gemacht hätte.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wie ist es denn, also gibt es da auch, also eben, wir haben das System, Noten von 1 bis 6 bei uns, mhm, ist das so, ist das so sinnvoll? Gibt es da dazu auch irgendwie Forschung?
Oh, schwierig. Also, ich glaube, das ist auch von Land zu Land unterschiedlich.
Genau, ja,
also,
natürlich.
Das schon mal. Ich glaube, da gibt es eben nicht eine einheitliche Praxis, wo man kann sagen, das ist die richtige oder die falsche. Es gibt ja auch Schulen, wo schauen, dass es mehr Rückmeldungen sind in schriftlicher Form.
Ja.
Oder man bemüht sich eben, jetzt zu schauen, dass es nicht die klassischen Tests sind. Ich finde es eher schwierig, glaube, weil die Kinder eben sehr früh lernen, ein 6 ist gut und also ein 1 gibt man ja sowieso nicht. Also meistens geht es ja maximal bis 3, weil alles andere bringt ja definitiv nichts mehr. Also eigentlich unter einem 4 ist es einfach nicht erfüllt oder nicht erreicht. Und darüber gibt es dann die Abstufung. Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist, eine gute Alternative zu finden. Es gibt so viele Schulen, die extrem bemüht sind, auch andere Sachen einzuführen. Das heisst zum Beispiel Abstufungen mit 4, also mit Farben.
Ja.
Dann gibt es auch mit so Blumen, die wachsen und so weiter. Oder einen Berg, wo man erklimmt. Also eigentlich mega schöne Formen.
Ja,
aber Kinder wissen ja sofort, wenn sie...
Ja, ja. Es ist genau. Bei uns ist es auch so, bei uns ist das Kuchendiagramm, mhm, oder? Und du weißt aber gleich genau, was das jetzt heisst, oder?
Genau, sie haben irgendwie auch schon gelernt, dass es die Noten gibt. Und manchmal auch schon nur die Farbe grün signalisiert man ja schon, das ist ja gut und rot wohl nicht
mehr. Ja.
Das lernen wir alles so früh.
Ja.
Und wegen dem ist es, glaube ich, ganz schwierig, das
aufzubrechen, oder? Ja. Irgendwie. Mhm. Und wie kommt denn eine Zeugnisnote zustande? Also wir haben jetzt viel über Prüfungen geschwätzt, oder? Das ist dann das eine, das macht für mich als Mutter auch Sinn. Da kann man wenigstens nicht ausrechnen und so, oder? Aber eben, es gibt ganz viele andere Fähigkeiten oder Sachen. Also ich merke bei meinen Kindern, dass für sie, glaube ich, das Vorderste am Schulsystem ist Sozialkompetenz, also der Umgang mit anderen, das Zwischenmenschliche, oder? Wo ich auch finde, da können sie mega viel lernen, oder? Dort lernen sie mega viel und können sie mega viel mitnehmen und ist aber auch da, wo herausfordernd ist, häufig, oder? Wie fließt das in die Noten? Also weißt du, wie sich ein Kind einbringt, wie es mit anderen umgeht. Weißt du, wie ich meine?
Mhm, absolut.
Gibt es für das ein Fachwort?
Also Zeugnis sind auch unterschiedlich von Kanton zu Kanton. Und man tut dort, meistens ist es ja so, dass jedes Fach eine Note hat dann im Zeugnis. Und da gibt es eben je nachdem, und das ist eben unterschiedlich, dann über fachliche Kompetenzen, die gehören eben soziale Kompetenzen und so weiter drin. Und das sind meistens dann Kreuzchen mit 4 Abstufungen, also nicht mehr Noten.
Ja.
Und dort muss ich schon auch sagen, also das hätte ich mir fest gewünscht und das darf ich glaube auch ehrlich so sagen, dass man die noch viel höher gewichtet, weil die eben auch sehr fest aufzeigen, wo ein Kind steht und wie sich das auch entwickelt hat. Oder? Es ist ja manchmal und das sehen wir in einer Note manchmal nicht, was für einen Schritt das Kind gemacht hat. Oder wie viel es sich bemüht hat oder wie viel auch Effort es gezeigt hat. Das wird ja in diesen Noten nicht ersichtlich, ja, sondern es ist nur das Endergebnis.
Oder auch, was das Kind vielleicht gerade durchgemacht hat in diesem Jahr. Genau. Oder? Also du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass es für dich wichtig ist, immer Hauptklassenlehrer zu sein, weil du eine Beziehung hast zu den Kindern, oder? Wo man genau so Sachen auch sieht. Oder? Also das denke ich mir manchmal. Also ich wünsche mir, ich nehme an, es ist so, aber ich wünsche mir einfach, dass in der Schule meine Kinder als Menschen, als ganze Person gesehen werden, oder? Und nicht nur, was sie vielleicht dann auch zeigen, oder? Das ist ja auch unterschiedlich, wie ein Kind in der Schule sich verhält, wie es daheim ist, oder? Das ist ja so komplex, oder?
Absolut, und dort ist wirklich das Problem, dass das Zeugnis ist ja nur eine Momentaufnahme. Also klar, Noten an sich, also jetzt gerade in den Fächern, ist natürlich schon über ein Semester ja grundsätzlich. Und dort fließen ja ganz verschiedene Noten ein. Das sind eben die klassischen Tests, die wir davon hatten, wo es am Schluss Punkte zusammengezählte Noten gibt. Aber eben dort müssten noch ganz viele andere Punkte einfließen. Ich kann das ja dann in dem System eingeben und das tut dann den Notendurchschnitt ausrechnen. Aber an der Schule, wo ich als letztes geschafft habe, war das Ziel, es sollte euch eigentlich als Eltern gar nicht unbedingt möglich sein, jetzt einfach die 5 Noten, die vielleicht in diesem Fach entstanden sind, zusammenzuzählen, sondern dass dort eben auch die Sachen einfließen, die du gerade angesprochen hast. Wie hat das Kind geschafft? Der ganze Prozess auch dorthin. Ein Produkt einmal bewerten. Und so weiter und so fort. Aber dort kommt die Schwierigkeit, dass das für Eltern wiederum sehr schwierig ist, nachvollziehen. Wie ist denn jetzt die Noten entstanden? Ein gutes Beispiel ist auch ein Vortrag. Ein Vortrag hat ja ganz viele Sachen, die man eigentlich benotet. Ich habe dort einerseits den Inhalt benotet. Das ist ja sehr fest Fachkenntnis denn. Aber dort dazu kommen ja auch, wie hat sich das Kind vorbereitet, die Auftreten, sprachliche Kompetenzen. Und ich habe versucht, dort eben verschiedenste Noten rauszunehmen. Und dann kann auch das Kind verschiedene Stärken auch zeigen. Oder es kann jemand sein, der inhaltlich super ist, aber das sprachlich nicht so kann überbringen. Oder vielleicht noch mega scheu ist. Aber das heisst ja nicht, dass der Vortrag an sich schlecht war. Und dass man dort verschiedene Noten auch daraus zieht oder verschiedene Kompetenzen auch anschaut. Aber das ist eben für die Eltern dann manchmal schwierig nachvollziehen. Wie ist denn das jetzt entstanden? Genau.
Und wo merkst du denn als Eltern, weißt du, eben, wir haben jetzt darüber geredet, dass man als Mutter oder als Vater vielleicht Druck gibt. Kinder, du hast vorhin gesagt, sie merken ja, was sie für eine Note haben, sie vergleichen sich und sie machen sich ja selber, glaube ich, schon recht früh auch selber Druck, oder? Wann ist das ein Problem? Also weißt du, wie muss man als Eltern sagen, Kind, da machst du jetzt zu viel Druck, oder? Weißt du, wie ich meine?
Absolut. Der Leistungsdruck hat, würde ich sagen, ganz grundsätzlich zugenommen, als ganze Gesellschaft. Und das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, das liegt einerseits an unserem Land. Wir sind sehr leistungsorientiert. Wir wollen den Wohlstand behalten und für das müssen wir Leistungen bringen. Wir messen auch uns fest untereinander messen. Leistungen, was haben wir für einen Beruf und wie viel schaffen wir und so weiter. Das spüren die auch Mütter ganz fest. Nachher kommt dazu eben dann auch im Vergleich die Kinder untereinander, die dann eben auch Erwartungen haben. Und ich bin immer wieder erstaunt, auch als ich eben Kinder gefragt habe, dass sie schon Existenzängste haben in der dritten, vierten Klasse, weil ich Musik kannte, dass ich diesen Beruf machen kann. Und sonst ist alles vorbei. Und ich finde so, nein, du hast so viele Möglichkeiten und du kennst dich ja noch gar nicht. Das ist ja eine ganz sensible Phase, auch, wo sie ihr Selbstbild prägen, wer sind sie? Und das dauert ja noch länger als Primarschulzeit, wo man herausfindet, was mache ich gern, was kann ich gut, was vielleicht weniger. Und dass man dort über Druck ausübt, ist, finde ich, schon ein bisschen gefährlich. Und ich glaube, viele Eltern machen das wahrscheinlich ja gar nicht absichtlich. Und die Schule ja auch nicht.
Genau.
Aber es kommt alles zusammen. Und ich würde wie sagen, nicht mehr gut ist es sicher dann, wenn ein Kind Angst hat. Das kann ja auch. Ihr habt ja schon eine Folge gemacht zu Schulabsentismus, wenn es nicht mehr gerne
in die Schule geht.
Wenn man auch merkt, dass es sich vielleicht zurückzieht, wenn es eben auch Perfektionismus, merkt man auch, dass es nur das Gefühl hat, nur wenn ich das liefere, dann bin ich gut genug. Oder auch nicht mehr loslassen kann. Und sich halt einfach fest über die Leistung definiert. Und dann muss man schon auf unbedingt reagieren und herausfinden, was los ist. Und ich würde sagen, unbedingt mit der Lehrperson Kontakt aufnehmen und auch abgleichen, wie erlebt die Lehrperson das Kind in der Schule. Weil du hast es vorher einmal gesagt, es gibt immer auf beiden Seiten die Blackbox. Oder für die Eltern, was sehen sie in der Schule nicht, was wird ihnen nicht gesagt. Und umgekehrt auch als Lehrperson, was läuft daheim? Und das muss hilft mir enorm als Lehrer zu wissen, hey, es ist daheim gerade schwierig. Oder der Druck kommt vielleicht vom Kind selber. Das gibt es auch, wo selber einfach so feste Erwartungen haben, dass sie das gut machen. Auch aus dem Punkt, den Eltern und den Lehrpersonen zu gefallen, es gut zu machen. Sehr angepasste Kinder sind das ja oft auch.
Ja.
Zurück zu unserer Paris-Reise mit dem TGV Lyria. Die Rückfahrt haben wir uns gegönnt. Première, erste Klasse. Breite, verstellbare Sitze. So gemütlich, dass unser Kind fast die ganze Strecke verschlafen hat. Aber nun, wie versprochen, hier noch die Top 3 Tipps für eure eigene Reise mit dem TGV Lyria. Nummer 1. Hast du gewusst? Für Kinder mit der Schweizer Juniorkarte oder Kindermitfahrkarte gibt es einen Fixtarif für den TGV Lyria. In der zweiten Klasse zahlen sie nur 39 Franken. In der ersten Klasse 49 Franken. Nummer 2. Frühbuchen lohnt sich. Direkt nach Verkaufseröffnung gibt es die besten Tarife. Und die ist in der Regel bereits 6 Monate vor Reiseantritt. Nummer 3. Wenn ihr an einem Dienstag, Mittwoch oder Samstag reisen könnt, spart ihr zusätzlich, denn diese Tage sind weniger besucht. Und als kleiner Zusatztipp für den Eiffelturm, geht direkt am Vormittag hin. Der Andrang hielt sich bei uns wirklich in Grenzen, trotz des perfekten Städtetrip-Wetters und toller Sicht. So ergattert man auch noch kurzfristig Tickets bis nach oben.
Was haben wir?
Zu hoch, gell?
Ja, jetzt schon.
Unser Fazit. Paris mit Kindern ist viel entspannter, als wir vorher dachten. Und die Anreise mit dem TGV Lyria ist unkompliziert und kurzweilig. Unter anderem auch dank des Unterhaltungsportals für Kinder mit Trickfilm, Spielen und Podcasts. Und natürlich, weil der TGV Lyria einfach unheimlich schnell ist.
Was ist genauso schnell wie der TGV?
Rennauto.
Ja, genau. So schnell wie ein Rennauto. Wir sagen
Tschüss, Zug.
Tschüss, Zug. Danke, TGV Lyria und à la prochaine Paris. Wir kommen wieder.
Ja, du hast jetzt gerade auch wieder eben die Kommunikation untereinander angesprochen, oder? Also was ich auch sehr feststelle, ist, oder, dass man, wie, wenn man das Kind mal von der Schule geht, abholen oder so, ich glaube, es ist wahrscheinlich wichtig, dass man dann vielleicht eben mal kurz einen Schwatz haltet mit der Lehrperson, oder? Also ist das ist ja dann einfach ja, in Kontakt treten. Manchmal denke ich auch, ist es gewünscht, ist es nicht gewünscht, ist es dann auch eine Unsicherheit, oder? Man will jemanden nicht zusätzlich noch stressen.
Ich finde es sehr wichtig. Es ist nur so, dass auch dort die Lehrpersonen sehr unterschiedlich sind. Und aber eben auch die Eltern.
Also ja, klar.
Die mehr Sicherheit brauchen, um zu wissen, was läuft in der Schule. Die vielleicht das einfach ein bisschen laufen lassen, weil sie das Gefühl haben, ja, wenn mein Kind gerne in die Schule geht, dann ist das Wichtigste. Mhm. Also dort sind die Bedürfnisse natürlich oder auch die Erwartungen und auch die eigenen Erfahrungen sehr unterschiedlich. Ich habe es so gehandhabt, und das heisst nicht, dass das alle Lehrpersonen so machen und auch gewünscht ist. Ich habe versucht, sehr transparent zu sein, sehr offen und auch anzuläuten, wenn es gut läuft. Mir wird ja als Eltern oft angeläutet oder kommt ein Mail über oder was auch. Es klappt okay. Heutzutage, es ja. Läuft nicht so gut.
Ja, man weiss eigentlich, wenn man nichts hört, ist es gut. Oder?
Genau. So. Ich finde es aber auch sehr schön, wenn man auch mal hört, wenn es gut läuft. Weil das gibt auch Sicherheit und kann dann eben auch zur Entspannung führen, im Sinne von, dass man weiss, hey, im Moment läuft es gut oder vielleicht einfach in dem Fach nicht so. Natürlich ist das mit Zeitaufwand also hat das mit Zeitaufwand zu tun. Und das, was du angesprochen hast, eben so zwischen Tür und Angel, kann tatsächlich manchmal schwierig sein, weil
ja.
Lehrpersonen ja nach dem Unterricht oft auch noch nachbereiten, vorbereiten, noch
ja,
Weiterbildung
ja.
Und so weiter haben. Ich glaube, dort lohnt sich sicher, dass man es ankündigt oder okay. Auch ein Gespräch sucht.
Ja.
Ich habe schon von Lehrpersonen gehört, wenn sie zum Beispiel in der gleichen Gemeinde leben, noch schnell im Coop oder
ja.
In der Migros irgendwie noch schnell ein
ja.
Gespräch sucht.
Ja.
Das ist wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig.
Ja. Ja.
Ich würde schon schauen, dass man ein Telefon abmacht oder wirklich ein persönliches Gespräch. Und das habe ich zum Beispiel immer wahrgenommen. Und das würde ich auch der Lehrperson empfehlen, weil wenn sich das alles aufstaut und Eltern eben lange warten, weil eben sie eigentlich sie wollen gut machen und nicht zu fest stören oder aufwendig wollen sein, dann kann das nachher viel grösser werden, als es ist.
Ja.
Wegen dem habe ich lieber ein bisschen früher reagiert oder auch mir eben Zeit genommen für ein Telefongespräch, dass sich dann das nachher nicht plötzlich in einem richtigen Gespräch, also die Standortgespräche,
ja.
Plötzlich alles auf den Tisch kommt und
ja.
Alle Seiten irgendwie ein bisschen überfordert
ja.
Sind. Das haben wir nicht gewusst, das haben wir noch nie gehört. Also das hilft dann auch.
Ja, ja. Also was mir selber als Mutter auch noch wichtig ist, oder? Du hast vorhin gesagt, es hilft auch mal einfach zu sagen, mal anzuleuten, wenn es gut ist.
Ja,
oder?
Genau.
Und also ich mache das auch viel bei diesen Lehrpersonen. Ihnen auch mal sagen, dass ich zufrieden bin, dass ich gut finde, wie es läuft. Oder?
Das
also
ist sehr schön.
Einfach in dem Sinn, dass man, also wenn man es dann ist, wenn man es nicht ist, ist es natürlich schwierig, oder?
Ja.
Als Eltern. Aber eben, dass man auch da, ja, vielleicht auch eben als Eltern zeigen, ich sehe schon, wie streng ihr seid.
Das ist auch mega schön und ich habe dir ja auch schon gesagt, ich glaube, wie soll ich sagen, man liest ja viel vom Druck auf die Lehrpersonen, den Zeitaufwand, den sie haben. Und das ist wirklich so. Ich glaube, es geht nicht um ein Jammern. Wir tun ihnen ja gerne unterstellen, dass sie jammern. Aber ich bin selber in diesem Beruf gewesen und habe viele andere Berufe vorher gemacht. Es ist nicht ein körperlich anstrengender Job, aber ein kognitiv anstrengender Job. Und die Tage sind wirklich lang. Man kommt ja dann gerne mit den Ferien und so weiter. Aber das ist in keinem Vergleich mit dem, was man jede Woche leistet. Und ich finde es schon noch wichtig, eben für eine gelingende Zusammenarbeit, und das bedeutet eben für alle Seiten, dass man Wertschätzung zeigt, sich auch bedankt und eben auch Positives äußert. Und ich glaube, ein schwieriger Punkt ist, dass eben alle mal in der Schule sind und wegen dem ist, glaube ich, gerade der Beruf so angreifbar, weil das ist auch Politik, die mitredet. Es gibt so viele Verbände, also so viele Akteurinnen und Akteure, die mitreden, wie Lehrpersonen sollten ihren Job machen und eben auch die Eltern und so weiter. Und ich glaube manchmal, dass dann die Lehrpersonen auch sich manchmal auch ein bisschen zurückziehen und ein bisschen auch Angst haben vor Kritik.
Ja.
Und dort wünsche ich mir, dass es eben auf beide Seiten mehr Verständnis gibt.
Genau. Jetzt kommen wir mal zum dritten Thema. Und ich glaube, es gibt da nicht irgendwie einen schönen Übergang. Ich habe mir einfach gemerkt bei der Vorbereitung, oder? Also wir kommen jetzt zum Thema Mobbing. Und bei den anderen zwei habe ich wie so das Gefühl, Thema Noten, Hausaufgaben, da kann ich habe ich das Gefühl, ich kann da etwas mitbewirken, etwas verändern. Und beim Thema Mobbing merke ich, es macht mich irgendwie so ein bisschen ohnmächtig. Ich habe das Gefühl, als Mutter kannst du fast nichts machen. Ist das ein Gefühl, das du kennst als Lehrperson? Fühlt man sich auch ohnmächtig? Oder schaut man das professionell an, wenn das vorkommt in der Klasse?
Es gibt sicher einen Unterschied, weil als Mutter bist du natürlich emotional nochmal anders beteiligt, weil es ja um dein Kind geht. Als Lehrperson geht mir das ja auch so, weil in dem Moment sind mir ja die Kinder auch wahnsinnig wichtig und ich möchte ja auch nicht, dass es sich nicht wohlfühlt oder eben in einer Mobbing-Situation befindet. Und gleich muss man es natürlich ein bisschen professioneller anschauen oder man hat vielleicht auch noch ein bisschen den grösseren Blick darauf, weil man ja die ganze Klasse kennt, die Klassensituation kennt und das Klassenklima und alles, was dort dazugehört. Die grosse Schwierigkeit ist sicher, Mobbing überhaupt zu erkennen. Also das habe ich vor allem fest gelernt.
Ja. Mhm, okay.
Ich habe auch gelernt, dass man muss fest unterscheiden zwischen einer Konfliktsituation und was ist Mobbing. Heute reden wir sehr schnell von Mobbing, das hören wir auch bei den Kindern.
Ja.
Ich bin gemobbt worden, selbst Eltern, die das auch sehr schnell sagen, mein Kind ist gemobbt worden. Und dort ist sicher mal wichtig, herzuschauen, ist es Konflikt oder ist es Mobbing. Ein Konflikt ist eher sachorientiert. Also wer hat jetzt recht gehabt? Wem gehört das? So typische Alltagssituationen, die du sicher auch kennst.
Ja.
Und Mobbing ist definitiv personenzentriert. Also dort geht es wirklich darum, systematisch einen anderen Mensch zu beschämen, niederzumachen. Und das ist sehr gefährlich. Und wir glauben ja, dass man Mobbing sehr schnell erkennt. Oder wir wissen auch alle, was Mobbing ist. Es ist eine Gruppendynamik und so weiter.
Ja.
Das stimmt natürlich. Aber es ist, wie soll ich sagen, es ist im Alltag viel weniger sichtbar, weil Mobbing eben dort entsteht oder dort passiert, wo die Lehrpersonen wie auch die Eltern gar nicht hergesehen, also im Garderobe, auf dem Schulweg, also eben im Heimlichen. Und das macht es wahnsinnig schwierig. Und das führt dann dazu, dass man sich vielleicht auch ohnmächtig fühlt.
Weil
man
kommt nicht mit über, oder?
Ich komme es nicht mit über und ich kann somit auch nicht reagieren.
Ja, genau. Und eben der Unterschied ist wahrscheinlich auch, also das ist dann über eine längere Zeit, oder?
Genau.
Also,
das ist ein wichtiger Punkt auch. Und das fängt natürlich im Kleinen an und wird dann auch immer grösser. Das kann natürlich auch, wenn es auch Cybermobbing, oder? Also dass es im Internet, also Social Media passiert. Und man weiss auch, dass eigentlich jedes fünfte Kind von dem betroffen ist, von Mobbing oder Cybermobbing. Also das, und ich habe das selber auch als Lehrer erlebt. Und die Schwierigkeit ist wirklich auch, das zu durchbrechen. Und man muss das grosse Ganze anschauen. Also man muss genau hinschauen, was passiert da, wo ich eben jetzt nicht offensichtlich in der Schule sehe. Also ich hatte dann auch Eltern, die gefunden haben sie das nicht gemerkt oder haben sie das nicht gesehen? Ja, nein, weil es ja eben dort passiert, wo ich ja auch nicht bin. Und dort muss man genau hinschauen und dann auch reagieren. Auch schon kleine, wie soll ich sagen, kleine Momente, wo man dann vielleicht wahrnimmt, dass man die also nicht sanktioniert, aber eben reagiert darauf, dass es eben nicht geduldet wird.
Ja, genau. Du hast vorhin gesagt, heutzutage redet man recht schnell vom Mobbing. Mhm. Ist das gut?
Ich habe mit einer Expertin über das geredet. Ich habe genau das Gleiche gefragt. Mhm. Was ist der Grund, warum wir vielleicht heute schneller davon reden? Mhm. Und das ist einerseits, weil wir sicher sensibilisierter sind dafür, was ja schon mal gut ist, dass wir das wahrnehmen. Was sicher gut ist, wenn wir das auch wahrnehmen und auch eben uns besser damit auskennen. Gleichzeitig kann es aber auch verschiedene Gefahren bergen, dass man dann das auch bagatellisiert, im Sinne von nicht ernst nimmt, wenn man halt sehr oft und sehr schnell darüber redet. Und vielleicht ist es ja wirklich dann Mobbing.
Ja.
Oder eben, dass man dann auch viel zu viel rein interpretiert, was es dann vielleicht noch nicht ist und eben eigentlich ein Konflikt ist. Also ich glaube, es hat beide Seiten.
Also kann man auch sagen, es ist einfach auch sicher den Mobbing, wenn ein Leidensdruck besteht, auch bei dem Kind, oder? Also kann man es auch ein bisschen an dem festmachen?
Definitiv. Yeah. Leidensdruck ist in vielen Situationen sehr ein ausschlaggebendes Zeichen, sei das bei Noten, sei das auch bei Abklärungen, die man in der Schule macht. Also wenn das Kind leidet, dann ist ja etwas nicht mehr gut und dann müssen die Beteiligten reagieren. Und ja, beim Mobbing ist das sicher nicht ganz einfach. Und dort habe ich auch sehr spannende Sachen gelernt, dass man jetzt gerade als Eltern auch, man will reagieren. Das ist das, was du gesagt hast. Und was sehr plausibel wäre, ist, dass man das Kind, das vielleicht das mobbende Kind ist, möchte konfrontieren. Mhm. Oder Kontakt zu den Eltern von dem Kind sucht.
Ja, genau. Also eben als Mutter und Vater. Also vielleicht können wir noch einen Schritt noch weiterführen.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, wie merkt man denn überhaupt, als Mutter oder als Vater, dass sein Kind gemobbt wird? Eben, viele erzählen gar nicht so viel zuhause und in einer besonderen Situation zieht sich ein Kind vielleicht potenziell auch eher noch mehr zurück, oder?
Genau.
Also, ja, es ist klar, als Mutter, Vater versucht man natürlich immer in Beziehung zu bleiben mit dem Kind und das irgendwie rauszuspüren, oder? Aber man hat den Verdacht darauf, dass das Kind gemobbt wird. Was macht man denn?
Sehr schwierig, weil ja vor allem die meisten Kinder, die gemobbt werden, die ja nicht darüber reden.
Yeah.
Aus einem ganz einfachen Grund, weil sie Angst haben, dass das dann auskommt, dass das Konsequenzen für sie hat, dass sie Kontrolle verlieren. Also das ist ganz normal, dass Kinder eigentlich, die gemobbt werden, nicht darüber reden. Yeah. Einfach aus dieser Angst, dass alles noch viel schlimmer wird.
Ja, genau.
Von dem her ist es eben für Eltern sehr schwierig, dann auch daran herzukommen. Ich glaube, dort würde es sich lohnen, nicht gerade konfrontierend aufs Kind zuzugehen und fragen, hey, wirst du gemobbt? Mhm. Oder was ist da die Situation?
Ja.
Sondern vorsichtig, wenn du eben eine Gemütsveränderung wahrnimmst, vielleicht Rückzug, vielleicht mehr Traurigkeit, dass man nachher fragt, ich habe bemerkt das oder ich habe wahrgenommen das, dass es vielleicht auch ein Gespräch kann geben und nicht gerade so ist es oder so sehe ich das. Weil sich das tatsächlich auch verschärfen kann oder das Kind sich vielleicht noch mehr auch dann vielleicht in einer Drucksituation fühlt und eben die Angst noch grösser wird.
Ja.
Und eben das Konfrontierende ist, glaube ich, grundsätzlich sehr schlecht oder kann Mobbing tatsächlich noch verstärken. Auch wenn man eben auf Eltern zugeht, die da involviert sind, auf die Kinder, die involviert sind, weil die das wahrscheinlich werden abstreiten und dann auch, wenn vielleicht Konsequenzen für das eigene Kind wieder hat, das gemobbt wird. Also,
ja, genau.
Da muss man sehr vorsichtig sein.
Also am Schluss wird irgendwie im Schulalltag klar, dass die Eltern involviert waren und dann...
Oder dann gibt es manchmal auch Allianzen. Und das habe ich selber erlebt, wo ich dann wie gemerkt habe, sie sehen, oder wir alle sehen ja immer nur einen Bruchteil.
Mhm.
Und das ist wichtig, dass man gerade als Lehrperson versucht, das zu bündeln und miteinander. Ich habe zum Beispiel in einer Klasse eine Bubenklasse bekommen. Mir ist schon gesagt worden von der vorherigen Klassenlehrperson, sehr schwierig. Und ich habe wie gemerkt, als ich das Kind übernommen habe, erstens ist mir das jetzt wie schon ins Ohr gesetzt worden, dass es schwierig wird, also schwierig ist.
Ja.
Dann habe ich wie gemerkt, dass die anderen Kinder aus der Klasse, dass wir auch gespürt haben, wir oft sind zurückgemeldet, er hat das, er hat das, er hat das. Und sogar Eltern schon im Vorfeld zu mir gekommen sind und gefunden haben, ui, das wird eine schwierige Situation und wir haben das erlebt. Und das
spannend.
Ist auch eine Form von Mobbing gewesen.
Ja.
Aber ich habe das dann eigentlich erst im Nachhinein gemerkt, dass das auch Mobbing ist. Und das war eine mega schwierige Situation gewesen und habe dann wie versucht, herauszufinden, was ist da eigentlich das Problem?
Wie kann man da durchbrechen, oder?
Genau.
Irgendwo?
Und ich weiss nicht, was man was richtig oder was falsch ist. Ich habe dann die Situation mal die ersten paar Wochen analysiert. Wo liegen da Probleme? Mhm. Und habe dann eben schnell gemerkt, einerseits sind da Eltern involviert, da sind Kinder involviert. Das Kind ist immer in der Schuss, in der, wie sagen wir, in der
Schusslinie.
In der Schusslinie, genau. Und ich muss jetzt zuerst einmal das Kind schützen und auch Sicherheit ist etwas ganz, ganz Wichtiges, oder? Und habe dann wie versucht herauszufinden, was ist das Problem. Und habe dann wie gemerkt, alle sind zu fokussiert auf das Kind. Es kann ja nur noch verlieren. Und dann habe ich im ersten Schritt mal geschaut, dass die Klasse oder der Kind auch erklärt, schaut auf euch und ihr müsst nicht mehr Rückmeldung geben, was er die ganze Zeit macht. Das ist meine Aufgabe. Und ich interveniere oder ich reagiere, wenn ich das für richtig oder sinnvoll finde. Und ich bin ja schon froh, wenn ihr alle auf euch schaut. Und auch bei den Eltern wirklich auch informieren, aber auch sie nicht zu nahe heranlassen und das auch zulassen. Und dann habe ich angefangen, beim Kind selber genau heranzuschauen und wie dann rausgespürt aus dem Gespräch, dass das sehr reaktiv ist im Sinn von, dass die Sachen sind passiert. Mhm. Aber meistens, weil er vorgehend provoziert worden ist.
Genau.
Und als ich das herausgefunden habe, dass nicht er, es geht gar nicht von ihm aus, sondern er reagiert auf das. Und das weiss man auch, es gibt passive und aktive Opfer. Er wäre jetzt ein aktives Opfer im Sinn von, er geht zurück, er wehrt sich. Und das ist auch
und das löst dann auch wieder, das löst ja eine Sichtbarkeit aus. Denn
genau.
Ist das ja gut, oder? Weil dann kann man irgendetwas machen, oder?
Also absolut.
Oder versuchen.
Und das hat mir dann geholfen, auch zu sehen, hey, also auch die anderen Kinder müssen wir, also weil es ja eine Gruppendynamik ist, muss man die einbeziehen. Man muss heranschauen, von wem geht das aus, wer schaut zu.
Ja.
Das kann manchmal nur ein Mitlachen sein. Ja. Und Kinder haben, also wir alle, glauben wir Erwachsenen auch, wir wollen dazugehören. Das ist ein ganz wichtiges Gefühl.
Total, ja.
Und dann ist man meistens auf der Seite, wo halt mehr sind. Auch dort, wir wollen gefallen, wir wollen dabei sein und auch nicht selber zu einem Opfer werden.
Genau. Also eben, und dann, also sollte man das am besten wahrscheinlich einfach als Eltern generell mal mit den Kindern thematisieren, oder? Weil ich habe mich auch gefragt, was macht man denn, wenn das Kind vielleicht einfach auch daheim erzählt, du, mein Gespändchen hat es gerade mega schwer wegen dem und dem. Oder einfach immer erzählt, ja, er hat wieder brüllt. Oder wenn man merkt, da gibt es ein Kind in dieser Klasse, das offenbar irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hat. Oder? Und dann finde ich schon, eben, dann geht es um das Mitläufer-Thema, das ja eben bei Mobbing eine grosse Rolle spielt.
Sehr,
oder? Und wo man dann das eigene Kind kann halt versuchen mitzunehmen und ihm eben genau die Dynamik ein bisschen aufzuzeigen, oder? Ist das etwas, das helfen würde, wo so etwas durchbrechen kann, wenn das alle Eltern mehr würden machen?
Prävention ist in vielen Bereichen sehr wichtig. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es wegen dem nicht zu Mobbing kommt und wir wissen die alle, auch im Wissen darum, ich meine, Mobbing passiert auch bei Erwachsenen, obwohl wir das Wissen eigentlich hätten. Oder wir könnten davon ausgehen, dass wir wüssten, dass es nicht schön ist, wenn man jemand anderen ausschließt oder auf jemanden spezifisch darauf einschlägt, sozusagen. Aber ja, Prävention ist sehr wichtig, dass man über das redet. Und auch als Lehrperson, auch in der Schule, dass man am Klassenklima arbeitet und auch auf die Finesse reagiert, was ist okay, was ist eben nicht mehr okay.
Ja.
Und da können sicher auch Eltern viel dazu beitragen.
Ja.
Oder wenn eben auch etwas, was sie hören oder mitbekommen, wo vielleicht eben, wie soll ich sagen, in der Pause passiert ist, auf dem Schulweg oder auch in der Freizeit, das kann auch wieder ein wichtiges Puzzlestück für die Lehrperson sein, wo sie vielleicht so gar nicht kann mitbekommen. Von dem her, glaube ich, kann es sehr hilfreich sein, wenn man als Eltern mit den Kindern über das redet. Und auch vielleicht Empathie schulen, im Sinn von, wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du damit umgehen? Was bräuchtest du jetzt? Ich denke, das kann sehr wertvoll sein.
Ich meine, wenn ich dir jetzt zulasse, oder, dann hast du jetzt dir für diesen Fall oder, sehr viele Gedanken gemacht. Oder? Und eben, wir reden darüber, dass die Lehrer sehr gefordert sind, die Lehrpersonen, und teils fehlt wahrscheinlich einfach an Zeit. Oder? Also dann hat man vielleicht sogar so etwas, dann gibt es noch einen anderen Fall, eben, es sind irgendwie 24 Kinder oder so, wo da sind. Und, also ich wünsche mir natürlich mega als Mutter, dass die Lehrperson das auf dem Radar hat, oder? Weil ich genau finde, das ist ja das Wichtige. Oder? Aber kann man das erwarten? Ist das Auftrag von einer Lehrperson?
Du meinst jetzt in einem Mobbingfall?
Ja, genau. Oder? Ja, ich glaube, den ist es wahrscheinlich relativ klar, oder? Weil ein Leidensdruck da ist. Aber auch sonst gibt es ja manchmal toxische Dynamik in Klassen. Oder?
Ich würde schon sagen, dass es im Auftrag von der Lehrperson ist, weil wenn ja das Klassenklima nicht funktioniert oder so Dynamiken, die müssen ja nicht jetzt gerade die ganze Klasse betreffen, aber so unter, in Gruppen, dann hat das definitiv Folgen für die ganze Klasse.
Ja.
Oder halt auch, wie kann gelernt werden. Ich meine, Kinder, die gemobbt werden oder sich ausgeschlossen fühlen, sich nicht wohlfühlen, gehen wahrscheinlich nicht so gerne in die Schule und können dann auch nicht lernen, weil sie ständig auch abgelenkt sind vom «Wie reagieren die anderen? Ist das Lachen jetzt an mich gerichtet gewesen?» Also das gibt ja unglaublich viel Unsicherheit. Einen Vortrag zu halten, dann ist ja also toll, oder? Wenn man das Gefühl hat, die haben mich alle nicht gern, die lachen mich aus. Also ich würde sagen, und das habe ich auch immer sehr hoch gewichtet, ja, es braucht Zeit. Ich habe mir sehr viel Zeit genommen für die Sozialkompetenz, auch für den sozialen Zusammenhalt. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ich glaube, das ist im Endeffekt extrem wertvoll. Und gerade wenn man auch eine Klasse überkommt, dann lohnt es sich sehr, gerade am Anfang sehr viel Zeit in das zu investieren, weil man wird davon profitieren, auf Dauer raus. Ja. Und das kann man ja den Eltern auch erklären. Ja. Weil wenn die Frage kommt, ja, ihr macht so viel in diesem Bereich, wenn es dann gerade wieder ums Fachliche geht und die Angst da ist, kommen dann nicht die Fächer zu kurz, dann kann man das auch erklären. Ja, genau. Und ich glaube, es ist ja für alle wichtig, dass ihr das Kind gerne in die Schule geht. Das ist das Wichtigste.
Ja, ja. Also etwas fände ich auch noch wichtig, oder? Also ich meine, ein Tabuthema ist ja, wenn dies, wenn das eigene Kind der Täter ist und mobbt, oder? Also, ja, wie findet man das raus? Also da findet man wahrscheinlich auch. Also,
das möchte man ja nicht. Ja. Also, das willst du ja wirklich nicht.
Ja.
Und
das ist ein extremes Tabuthema, mit Scham behaftet, oder? Als
absolut.
Eltern, oder?
Ich glaube, da muss man auch, also das ist ja jetzt einfacher gesagt, das gemacht, vor allem wenn ich jetzt als Lehrperson oder ich bin in dieser Perspektive. Für mich ist es schwierig, dann vorzustellen, wenn es jetzt mein Kind wäre, wo in dieser Situation das ist. Das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, auch eben wieder auch dort eigene Erfahrung und so weiter. Ich glaube, dort muss man versuchen, so gut wie es geht, vielleicht wie einen Schritt zurück zu treten und aufs Ganze zu schauen. Und ich glaube nicht, dass, also, und das ganze Kind im Blick zu haben, ja, das ist jetzt eine schwierige Situation und das tut andere Kinder verletzt oder ein anderes Kind. Aber wegen dem ist ja nicht das ganze Kind als ganzes Wesen ein schlechter Mensch.
Es gibt einen Grund, oder?
Genau. Und das ist mega wichtig, glaube ich, mal das zu sehen und dann auch versuchen, offen zu sein, zu verstehen. Viele Eltern würden dann, also ich glaube, sehr eine plausible Reaktion ist, nein, mein Kind ist das nicht. Ja. Und sich auch angegriffen fühlt, weil ich glaube, Eltern ja dann gerade an ihrer Erziehung auch, habe ich etwas falsch gemacht? Und es geht gar nicht darum. Nein, das ist vielleicht überhaupt nicht, also wahrscheinlich gar nicht der Grund, sondern das können Dynamiken sein. Und es kann vielleicht einfach Zufall gewesen sein, in welche Rolle das Kind dann kommt. Also das hat das wahrscheinlich auch nicht absichtlich gewählt, so ich tue jetzt systematisch ein anderes Kind.
Ja, oben. Und wahrscheinlich ist es genauso, wie das eine Kind dann die Rolle hat von dem Kind, wo klein gehalten wird oder wo gemobbt wird, ist das andere einfach plötzlich in dieser Rolle, oder?
Genau.
Also,
und es hat ja auch in dieser Rolle sein. Und keine Rolle ist schön. Und natürlich als Eltern fühlt man mit. Und, aber wie du sagst, natürlich, wenn das eigene Kind, wenn es von dem ausgeht, ja, das ist schon nicht einfach.
Ja, ja, und gleich eben, man hat, also ich kann mir wie vorstellen, als Mutter hat man wahrscheinlich dann, versucht man sich zu überlegen, was sind die Hintergründe, man versucht es zu erklären, oder? Und zu helfen in dem Sinn, dass man bei seinem Kind anschaut. Und als, eben als Lehrperson und als Eltern vom Kind, das gemobbt wird, ist natürlich klar die Erwartung da, das muss aufhören, oder? Also das sind so, und da einmal mehr geht es ja darum, dass man einfach zusammenspannt, oder? Und das Wissen
absolut
teilt, oder?
Und ich glaube auch nicht die ganze Last auf das eine Kind. Also ich glaube auf beide Rollen, nicht nur aufs Opfer, aber auch nicht nur aufs Täterkind. Ganz wichtig, es ist eine Gruppendynamik und es funktioniert nur, weil es eben noch die zuschauenden Kinder gibt, Mitläuferinnen und Mitläufer. Also man muss die ganze Gruppe, ganz wichtig, um das auch auflösen oder zu bearbeiten, ist, dass man die ganze Gruppe involviert. Weil man nur das Opfer anschaut oder das Gefühl hat, jetzt gerade bei aktiven Opfern, die eben zurückgehen, wo reagieren darauf, das nennt man dann auch Victim Blaming, wenn man jetzt nur mit dem Kind arbeiten würde. Das kann es auch nicht sein. Und nur mit dem Täterkind, das ist nicht zielführend. Also man muss wirklich das Ganze anschauen, die ganze Situation und wer alles involviert ist und miteinander dann das versuchen zu lösen.
Ja, mega spannend. Wir kommen langsam zum Schluss, Damian. Wir haben ja eben die drei Themen definiert, die wir jetzt darüber geredet haben. Wenn du jetzt könntest, eben zum Abschluss, wie einen Wunsch an Eltern und einen Wunsch an Lehrpersonen rauslassen, wo du sagst, hey, ich finde da gibt es etwas, wo euch helfen würde, um mit ihnen zu kommunizieren? Hättest du etwas, was du kannst sagen zu dem?
Das ist sehr schön. Ich habe ja auch immer den Wunsch zum Schluss in meinem Podcast, von dem her schön, dass ich auch mal wünschen darf. Wir haben schon ein bisschen davon gehabt. Mir ist extrem wichtig, dass wir miteinander arbeiten. Ich glaube, beide Seiten, also ob jetzt die Eltern wie die Lehrpersonen, wollen nur das Beste für die Kinder. Da bin ich fest davon überzeugt, ich habe nie eine Lehrperson kennengelernt, die nicht das Beste für das Kind will. Nur natürlich, manchmal unterscheidet sich die Art und Weise, was man glaubt, ist das Beste für das Kind, auch wenn man von Übertritt redet und so. Aber ich glaube, das ist schon mal wichtig, dass man das nicht vergisst. Und eben der Austausch, Transparenz, auch das von beiden Seiten, finde ich auch definitiv an die Lehrpersonen gerichtet, dass man die Eltern informiert, das offenlegt, was läuft, ihnen erklärt, was läuft in der Schule, dass es eben auch nicht eben sich aufstaut und so weiter und es dann zu grösseren Konflikten oder Auseinandersetzungen kommt. Und etwas ganz, ganz Wichtiges auch an die Eltern, dass man der Lehrperson vertraut.
Ja.
Ich weiss, das ist überhaupt nicht einfach. Und Kinder verbringen so viel Zeit in der Schule, aber wir sind sehr wichtig für die Kinder. Wir sind eine wichtige Bezugsperson. Und auch wenn man nicht mit allem einverstanden ist, was voll okay ist, dass man das nicht mit oder vor den Kindern austreibt, weil das führt zu einem Loyalitätskonflikt. Dass man, wenn man jetzt etwas nicht kann verstehen kann, wenn man etwas nicht sinnvoll findet, der Lehrperson sagt aber nicht vor dem Kind, weil das bringt nichts.
Ja.
Und das tut oft die Situation noch verschärfen. Und gleichzeitig aber auch der Wunsch an die Lehrpersonen, dass sie genauso wie sie mit 25 Kindern ringen in der Schule oder herausfordernde Situationen haben, haben das Eltern auch, gerade wenn es um Erziehung geht. Ich höre so viel von, gerade von Müttern auch, die sagen, alle reden mir rein, wie ich erziehen müsste, wie ich das machen müsste. Und es gibt so viele Formen wie beziehungsorientierte Erziehung und so weiter. Also auch die Eltern stehen massiv unter Druck und sie wollen ja auch nur das Beste für die Kinder.
Mhm.
Und ich glaube, dass man da wirklich miteinander redet, miteinander schaut, was ist möglich, was vielleicht nicht. Und einander Vertrauen schenkt. Ich glaube, das ist wirklich mein grösster Wunsch.
Mhm. Ja, mega, mega schön, so aufzuhören, würde ich sagen. Danke vielmals, Damian, bist du da bei uns gewesen. Und danke euch vielmals, dass ihr zugelassen habt. Wenn euch die Folge etwas gebracht hat, gefallen hat, dann schenkt uns doch ein Like in der Podcast-App oder schickt sie jemandem weiter.
Mal ehrlich, hören magst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber vielleicht magst du noch lesen. Alle unsere Artikel findest du unter mal-ehrlich.ch. Dort findest du auch unseren Community Space, wo Eltern und Expertinnen ehrlich miteinander diskutieren. Weißt du was? Am allerbesten abonnierst du gerade unseren Newsletter. Dort schreiben wir dir nämlich einmal in der Woche persönlich aus unserem täglichen Leben mit vierfach Spagat als erwerbstätige Mütter. Wir liefern dir nicht nur Denkanstöße, sondern auch Hacks und Tipps. Und sicher immer ein Grund zum Mitschmunzeln. Weil ohne Humor funktioniert Vereinbarkeit sowieso nicht.